2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Hallo, mein Name ist Alex. Ich begrüße euch recht herzlich zum Millanton nach dem Spielgespräch mit Stefan nach dem Spiel gegen Paderborn. Wir haben es kurz nach 19:10 am 28.09. Guten Abend, Stefan.
Hi, Alex.
Stell dich nochmal ganz kurz vor für die Leute, die vor dem Spielgespräch nicht zugehört haben. Sag, wo man dich findet, was du so machst und...
Ja, ich bin der Stefan, auch bekannt als @schwarzundblau auf Twitter. Schwarz und Blau ist auch der Name meines Blogs, zu erreichen unter schwarzundblau.com. Dort blogge ich zum SC Paderborn und neuerdings gibt es auch einen Podcast und jeder, der Lust und Laune hat, sich mit dem SC Paderborn zu beschäftigen, kann gerne mal vorbeischauen.
Genau, das ist der Padercast, den findet man auf deinem Blog, glaube ich, auch.
Genau.
Ja, kommen wir mal kurz zum Spiel. Aber das heißt kurz, die nächste halbe Stunde widmen wir uns natürlich dem Spiel. Ergebnis hat keiner von uns beiden getippt. Ich hatte ein 3-2 und im Vorgespräch waren wir uns auch nicht einig, was du hattest. Weißt du jetzt auch nicht so genau, ne? Irgendwie 1-0 oder so?
Ich vermutlich ja. Ich müsste nochmal nachhören, aber es war, wenn wahrscheinlich, nur ein knapper Sieg, den ich für uns getippt hätte.
Genau. Also ich lag komplett daneben mit 3-2. Das war extrem weit entfernt, obwohl die Chancen da waren auf unserer Seite. Zu den Zuschauern, 13.100 Zuschauer. Die Tendenz bei euch war eher rückgängig in den Spielen. Jetzt waren 13.000 da. Ist ja für euch 15.000 gehen rein, ne?
Genau.
Ja, dann ist das ja schon eine gute Zuschauerzahl, die denn da war. Hat man das in der Stimmung wieder gesehen? Also hat sich die Zahl wieder gespiegelt in der Stimmung auf eurer Seite?
Also man hat schon gemerkt, dass viele Zuschauer da waren. Es ist auch irgendwie normal. St. Pauli zieht in Paderborn eigentlich immer und vermutlich sogar in ganz Deutschland werden zu Pauli-Spielen immer ein paar mehr Zuschauer kommen als sonst. Ich fand natürlich einerseits die Stimmung, die St. Pauli macht, ist in der Regel auch auswärts nicht zu vergleichen mit dem, was in Paderborn zu Hause passiert. Also ich glaube, ihr seid mit über 2000 Fans angereist. Das hat man auch gemerkt und das sieht man auch immer. Das ist immer recht eindrucksvoll für zweite Liga. Auf Paderborner Seite fand ich die Stimmung auch, ja, also den Umständen entsprechend doch sehr gut. Es gab eigentlich, so wie ich das empfunden habe, durchgängig einigermaßen vernünftigen Support. Und auch der Trainer hat sich am Ende bedankt für die Stimmung, die gemacht wurde. Und gerade in der Situation, wo sich die Mannschaft befindet, ist das vielleicht nicht unbedingt selbstverständlich, dass auch die Stimmung noch so, ja, so einigermaßen da ist und dass die Fans mitziehen, weil sich die Gefahr ja bestand nach dem Abstieg. Und wenn man jetzt auch da irgendwie unten drin hängt, dass dann sich schnell diese Unzufriedenheit einstellt und man eigentlich nur wütend ist auf die Mannschaft, angenervt ist, dass man schon wieder irgendwie kein gutes Spiel abliefert. Aber dem war irgendwie nicht so. Also die Fans merken anscheinend, dass auch die Mannschaft die Fans jetzt irgendwie braucht und auch die Unterstützung braucht. Und das hast du, so wie ich das empfinde, auch einigermaßen gemerkt. Also ich fand die Stimmung für Paderborner Verhältnisse doch eigentlich recht solide.
Okay, ich kann jetzt dazu jetzt nicht so viel sagen, weil am Fernsehbild, man weiß nie, wie die Mikrofone stehen und was da reingeschnitten wird und was nicht. Deswegen, ja, ich habe das im Fernsehen geguckt, habe ich vor dem Gespräch auch schon gesagt. Von daher, zur Stimmung kann ich jetzt nicht so viel sagen. Euer Trainer Gellhaus hat zu dem 0-3 in Fürth drei personelle Wechsel vorgenommen. Einmal Brückner, Wally und Vukcinovic spielten für Biegel, Hartherz und Kotsch. Haben sich die Einwechsel in deiner Meinung nach bemerkbar gemacht in eurem Spiel?
Also man hat das teilweise gemerkt. Ich war jetzt nicht überrascht. Also, dass Brückner für Hartherz in dem Spiel angetreten ist, hat mich nicht gewundert. Einerseits, weil Hartherz die letzten Spiele doch irgendwie ein Unsicherheitsfaktor war und man immer so irgendwie, selbst bei dem Sieg gegen Karlsruhe, war er irgendwie nicht auf voller Höhe und macht irgendwie Fehler, die man sich eigentlich nicht erlauben sollte. Und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass Brückner diesmal halt links spielen würde und nicht Hartherz. Und Brückner hat das auch wirklich gut gemacht. Also er ist halt weiß nicht, 32 oder 33 Jahre alt, hat die Erfahrung, ist ein routinierter Spieler und hat auch, ja, halt sehr ordentlich gespielt. Und das hat mich gefreut, weil Brückner ist in Paderborn Spieler einerseits, der gewissen Kultstatus hat. Er ist der Einzige, der vor dem Spiel, wenn die Spiele angesagt werden, mit Fußballgott bezeichnet wird. Und das seit Jahren ist er der Einzige. Und der hat sich jetzt die letzten Wochen, er hat sich auch mit dem Trainer gestritten, war auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, hat sich aber jetzt wieder herangekämpft und deswegen ist es umso schöner, dass er wieder spielen konnte und dann auch eine einigermaßen solide Leistung gebracht hat und auch ein Stück weit wahrscheinlich zur Stabilität der Mannschaft beigetragen hat. Die beiden anderen Wechsel in der Startelf, Wally und Vucinovic, ja, die sind halt beide fürs Offensive irgendwie zuständig. Und in der Offensive ist bei Paderborn aktuell tendenziell irgendwie eher wenig los. Und auch die beiden haben irgendwie nicht dafür gesorgt, dass es deutlich besser aussieht als irgendwie in den letzten Spielen. Dass irgendwas gemacht werden muss, ist vielleicht fast schon klar, weil es halt im Sturm nicht so läuft. Aber leider haben sie, glaube ich, nicht das gemacht, was sie bringen sollten.
Ja, Wally hatte, glaube ich, eine Chance, die dann, gehen wir nachher nochmal drauf ein, wo Saglik dann danach die Chance hatte. Vucinovic ist mir jetzt so nicht aufgefallen in dem ganzen Spiel. Spielt dann auch so ein bisschen die Leistung wieder, glaube ich. Hat nur 4 bekommen im Kicker. Kickernoten, ja, sind jetzt nicht so aussagekräftig. Kommen wir mal zum Spielfilm des Ganzen. Oder gehen wir noch ganz kurz vorher auf die Aufstellung von St. Pauli ein. Everlin hat auch 2 Veränderungen vorgenommen. Eine verletzungsbedingt Alushi und eine, trainingsbedingt. Ich bin jetzt nicht so im Thema beim Training. Tuccia kam für Alushi und T kam für Verhoek. Den Wechsel von T finde ich sehr, sehr gut, weil T deutlich variabler einsetzbar ist als Verhoek und sich doch ein bisschen mehr fallen lässt, immer einen Ball mal festmachen kann, doch ein bisschen mehr so das spielerische Verständnis hat als Verhoek. Verhoek ist mehr so Brechstange und Duciak ist ja neu bei uns und passt sehr gut ins Team, ist sehr gut im 1 gegen 1 und hat er das nicht so gezeigt, aber er muss auch erstmal anlaufen. Dann fing das Ganze an mit 2 Riesenchancen oder 3, eine Doppelchance, eine normale Chance. Warst du da leicht überrascht im Stadion, dass wir so wie die Feuerwehr losgelegt haben, oder ist das gar nicht so aufgefallen?
Es ist schon aufgefallen und wenn man sich im Nachhinein die Zusammenfassung ansieht, ist man nochmal überrascht, wie rasant das losging, weil es war ja wirklich erst diese eine Chance, die dann, also dieser Distanzschuss, den Kruse dann irgendwie zur Ecke klärt und dann direkt nach der Ecke die Doppelchance entsteht, wo Kruse auch zweimal überragend irgendwie den Ball hält. Das hat mich in der Form schon überrascht, weil Pauli ja jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie diese Saison viele Tore schießen. Also man hat dieses Torverhältnis von 9-4 und damit wirklich echt viele Punkte geholt, was aber dann immer eher dafür spricht, dass man gerade so mit 1-0 gewinnt und nicht irgendwie plötzlich anfängt, die Mannschaft in Grund und Boden zu schießen. Dass Pauli irgendwie als Favorit ins Spiel geht und auch das Spiel machen würde, gerade nachdem Paderborn im Spiel davor 0-3 gegen Fürth verloren hat, das war irgendwie klar. Also, dass man dann nicht plötzlich auf Teufel komm raus denkt in Paderborn, wir müssen Wiedergutmachung leisten und spielen nach vorne. Das wäre nicht realistisch, weil das auch gerade nicht das Spiel ist in Paderborn und man verunsichert genug ist. Aber dass es dann so losging, das war doch dann schon, ja, hart für den Fan, der auf der Tribüne stand, aber zum Glück hat man ja das 0-0 irgendwie gehalten in der Anfangsphase, trotz des wirklich guten Starts, den Pauli hatte.
Richtig, wobei man sagen musste, der Schuss von Meier, das war eher, ja, war halt eine Chance, die war halt da, der Kopfball von Zieheis war sehr unplatziert, stand Kruse halt auch noch in der Ecke und der Schuss von Schatkowski, der ja aus dem Abpraller vom Zieheis-Kopfball resultierte, ja, der muss meiner Meinung nach rein und wenn er den reinmacht, dann führen wir 1 nach 6 Minuten und dann gewinnen wir am Ende, denke ich auch. Hätte Fahrradkette, haben wir nicht. Dann folgte die 14. Minute, wo T von Meier bedient wurde und frei vor Kruse stand und der hätte auch reingehen können, oder?
Also wie die ganzen Bälle davor, ja. Also das war doch so eher die Chance, wo man auch wieder ja, zusammengezuckt ist und dachte, Mensch, die ersten 15 Minuten und schon so viele hochkarätige Chancen. Gefühlt war es irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis Pauli das Tor trifft. Ist zum Glück nicht so gekommen, aber es war schon, ja, wie schon gesagt, also man hat gemerkt, die wollen, die können und haben sich dann nicht belohnt.
Genau, und das ist auch, ja, also euer Torwart da hinten drin mit Kruse ist ein bärenstarker Mann. Hat in der Bundesliga-Saison jetzt nicht so gezeigt, dass er so stark ist. Aber was er da in dem Spiel gezeigt hat gegen uns, war schon sehr, sehr gut, fand ich. Und danach hatte er auch nicht mehr so viel zu tun. Dann folgte die 16. Minute mit Meier, der dann an der Strafraumgrenze nochmal abzog. Hat er auch gehalten oder ging knapp vorbei? Ich bin unsicher.
Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Genau, er hätte in der Situation jedoch abspielen sollen auf den freistehenden Sobotta, der dann am Halbmond an der 16er rechts stand und ja, hätte Kruse fragen können, welche Ecke er den Ball haben will, und wär dann wäre der halt drin gewesen. War er aber nicht, weil er geschossen hat. Meiner Meinung nach standen wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut und eure Angriffe verpufften so ein bisschen an unserer Abwehr und eure Durchschlagskraft war in der ersten Halbzeit nicht so da. Empfandest du das im Stadion auch so oder war das mehr, ist es jetzt mehr so eine Fernsehbildmeinung?
Nee, es ist so, dass das klassische Problem, was wir gefühlt schon die ganze Saison mit uns herumschleppen, dass wirklich wenig nach vorne geht, gefühlt, dass da irgendwie das kreative Spiel fehlt, dass man irgendwie das mit langen Bällen auf Proschwitz probiert und der dann komplett ja auf sich gestellt irgendwie was anstellen muss. Und wenn du dann so eine gut organisierte Mannschaft hast wie St. Pauli, die halt wirklich wenig zulässt und auch wie wenig Tore kassiert, dann ist klar, dass dann irgendwie bei uns irgendwie nichts geht. Und das hat man halt gerade bei dem Spiel sehr, sehr stark gemerkt, dass da irgendwie ja, die Kreativität fehlt, die Ideen, wie man irgendwie vorne ja, ein Tor erzielen kann. Es gab ein, zwei Chancen irgendwie auch in der ersten Halbzeit, aber so insgesamt, ja, man merkt, dass die eine Mannschaft sehr auf Defensive bedacht ist und das auch sehr gut umsetzt und dass die andere Mannschaft gerne nach vorne spielen möchte, aber irgendwie nicht so richtig kann.
Fehlt deiner Meinung nach der Stoppelkamp, der die kreativen Akzente setzen kann?
Das ist eine schwierige Sache. Stoppelkamp, der ist ja deutschlandweit dann bekannt geworden durch sein spektakuläres Tor, was er damals geschossen hat aus 82 Metern Entfernung. Aber danach ging es gefühlt schrittweise bergab. Also auch schon in der ersten Liga kam es dann häufiger vor, dass er dann irgendwie plötzlich nicht im Kader stand. Und unser Trainer damals, Breitenreiter, der hat sehr auf Trainingsleistungen geguckt. Also der hat gesagt, bei ihm ist kein Spieler gesetzt. Die Leute müssen irgendwie immer alles geben. Und dann haben sie manchmal auch Spieler auf der Bank wiedergefunden oder auf der Tribüne, die damit, glaube ich, gar nicht gerechnet hatten. Damals hatte, glaube ich, Stoppelkamp so ein bisschen zu kämpfen, dass er dann auch plötzlich keine Leistung mehr gebracht hat. Und in der zweiten Liga setzt sich das so ein bisschen fort. Ich glaube, er möchte auch ungern eine zweite Liga spielen. Er sieht sich vielleicht irgendwie zu höheren Berufen. War auch schon suspendiert, weil er sich mit dem Trainer angelegt hat, wegen der Trainingsmethoden. Er könnte bestimmt das Spiel beleben und auch gut machen, wenn er die richtige Einstellung hätte. Aber gerade scheint er so ein bisschen das ja irgendwie nicht zu geben. Also er stand, glaube ich, wieder nicht im Kader, genau wie irgendwie die letzten zwei Spiele. Und das ist eigentlich schon bezeichnend, weil an sich ist er ein guter Spieler und kann wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass Tore geschossen werden. Und das nicht nur aus 82 Metern irgendwie durch Glück, sondern auch so. Aber ja. Ja, das zieht sich so ein bisschen durch in Paderborn, dass du auch noch auch einen Coach hast, der eigentlich auch ein Superspieler ist, der auch gerne, glaube ich, gewechselt wäre. Der hatte Verhandlungen mit dem HSV und ist jetzt bei uns geblieben und bringt auch nicht die Leistung, die man von ihm gewohnt ist. Ein Coach, der ist ein wahnsinnig schneller Spieler und ja, hat es jetzt auch von der Bank nicht mal mehr ins Spiel geschafft. Also das ist so die Leistungsträger, die lassen sich gefühlt so ein bisschen hängen in Paderborn. Und dann ist klar, dass das vielleicht auch negativ auf die ganze andere Mannschaft auswirkt und man dann halt schlecht spielt.
Das liegt wahrscheinlich auch gerade an der Situation, die bei euch da wirklich herrscht mit diesem, ja, ich will jetzt nicht sagen Abstiegskampf, dafür ist es noch zu früh. Nur ist es ja so, dass es ja nicht so einfach ist, mit so einer Situation umzugehen. Und gerade wenn man dann sich so wie Stoppelkamp fühlt, zu höheren Berufen und so nett, wie du es formuliert hast, ist es vielleicht schwer, sich dann doch unterzuordnen und ein Teil des Kollektivs zu werden. Gerade weil, wenn man halt da unten steht, dann muss man halt echt zusammenstehen. Und das können wohl einige nicht so gut. Spiegelt sich in der 90. Minute nachher wieder. Gehen wir nachher noch drauf ein. Dann ging es jedoch in die Pause erstmal und dann kamt ihr raus und euer Trainer Gellhaus hat da meiner Meinung nach die richtigen Worte gefunden und ihr wart echt wie ausgewechselt. Also wir hätten erstmal in der ersten Halbzeit schon 1-2-0 führen müssen, aber dann kamt ihr raus aus der Halbzeit und wart wie ausgewechselt. Hast du das so ähnlich gesehen oder fandest du, da waren doch noch ein paar Parallelen zur ersten Halbzeit da?
Ich habe das auch so empfunden, also auch ich empfand die zweite Halbzeit als deutlich besser als die erste. Pauli hat dann auch, weiß nicht, so ein bisschen nachgelassen oder man hat in Paderborn auch mehr dagegen gehalten, weil man gemerkt hat, okay, wir gehen hier jetzt nicht unter wie gegen Fürth, sondern wir können hier zumindest irgendwas mitnehmen und hat sich dann auch zumindest ein paar Chancen irgendwie generiert. Aber ja, man ist halt nach wie vor limitiert irgendwie, was das angeht. Also man scheint da irgendwie noch nicht die richtigen Mittel gefunden zu haben, um irgendwie offensiv auch viele und hochkarätige Chancen zu generieren. Aber es war schon deutlich stabiler, weil man wahrscheinlich, wie du schon meinst, vom Trainer die richtigen Worte mitbekommen hat und dann auch entsprechend aufgetreten ist, weil man auch gemerkt hat, okay, so chancenlos sind wir nicht, auch wenn wir irgendwie ganz unten stehen und Pauli da oben gefühlt jetzt um den Aufstieg mitspielen wird. Das war dann eine deutlich bessere Leistung als in der ersten Halbzeit.
Zeigt natürlich auch, dass der Trainer die Mannschaft noch erreicht. Ne? Sagt man immer so gerne, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Aber das zeigt natürlich auch, dass er das noch tut und dass ja ihr doch die Fähigkeiten habt, Fußball zu spielen. Hat man dann auch gesehen, wir hatten erst noch die Chance im 48., wo Meier dann da gegen drei Leute spielt und dann durchsteckt auf Tee, wo er sich den Ball zu weit vorlegt. Ja, unglücklich. Danach hattet ihr aber eine Riesenchance durch Proschwitz, wo er da Himmelmann einfach nur abschießt, wo Bakalorz den Ball super holt von Schatkowski. Hätte der deiner Meinung nach reingemusst, der Schuss von Proschwitz?
Naja, wenn das der Proschwitz wäre von vor 3 Jahren, dann hätte er den bestimmt gemacht. So ist es natürlich schwierig für ihn. Er hat die letzten 3 Jahre in England gespielt, ist dann in die dritte Liga runtergereicht worden durch Transfers oder irgendwelche Laien. Und da fehlt natürlich jetzt so ein Stück weit wahrscheinlich auch die Selbstsicherheit und die Abgebrühtheit, das Tor einfach zu machen. Das ist, wenn es dann irgendwann läuft, dann läuft es halt. Das hat man mit Lewandowski bei FC Bayern München, der einfach mal 5 Tore in 9 Minuten macht. Das schafft ein Proschwitz nicht. Aber der ist halt auch gut mal für einen Doppelpack zu gebrauchen. Das wird auch irgendwann hoffentlich wieder passieren. Und wenn der erstmal wieder anfängt zu treffen, dann wird er auch seine, 12, 13 Tore in der Saison machen. Er hat aktuell, glaube ich, auch schon 2 erzielt. 1 im Pokal und 1 im regulären Spielbetrieb. Also er kann es auch. Also er hat schon gezeigt, dass es kann. Er hat gleich, glaube ich, im zweiten Spiel in Düsseldorf getroffen. Und das spricht eigentlich nichts dagegen, dass er demnächst auch wieder anfängt, regelmäßiger zu treffen für Paderborn.
Genau, also er hat das ja, genau, 2 Tore hat er gemacht in 9 Spielen. Und ich denke schon, dass er dann noch einschlagen wird bei euch, gerade weil er die Qualitäten hat. Ich meine, der hat jetzt bestimmt 2 Jahre nicht auf diesem Niveau gespielt. Wenn man da in der englischen dritten Liga spielt, ist das nicht vergleichbar mit der zweiten Liga. Und gerade in Deutschland ist es halt noch ein bisschen mehr Taktik als in England. Und ich denke schon, dass er da noch einschlagen wird bei euch. Ich fand die Szene aber sehr bezeichnend für euren Auftritt in der zweiten Halbzeit. Wir gehen hier entgegen, also der Ball kommt von Himmelmann, wird auf Schatkowski gespielt, bleibt stehen. Lernt man in der F-Jugend, dass man dem Ball entgegengeht. Dann kommt Bagalorz von hinten und läuft an ihm vorbei, nimmt den Ball ab, spielt rechts raus auf Proschwitz und der schießt halt. Das fand ich aber sehr, sehr bezeichnend für euer Auftreten. Ihr wart halt aggressiver, ihr wolltet dann auch ein bisschen mehr. Aber wie du halt schon gesagt hast, ihr konntet das dann irgendwie nicht so wirklich umsetzen, weil euch halt vorne irgendwie kreativer fehlt. Aber man hat halt auch wieder gesehen, dass wir halt sehr, sehr gut stabilisiert wurden durch Ewald-Lien. Dann kam ein Spieler ins Spiel, der auf beiden Seiten bekannt ist, Sarlik. Dazu wolltest du noch 1-2 Worte sagen.
Genau, ich empfand es erstmal als zu spät, dass er erst in der 80. eingewechselt wurde, weil Mahir ist halt so ein kreativer Spieler, den es in Paderborn gebraucht. Er trifft auch in der Regel immer gegen seine Ex-Vereine. Was heißt in der Regel? Auf alle Fälle sehr, sehr oft, zumindest gefühlt gelingt ihm das häufiger. Und man hat es auch gesehen, was er kann. Er hat ja gleich dieses Wahnsinns-Dribbling irgendwie im Strafraum bei euch gehabt, wo er irgendwie 3-4 Spieler bindet und auch zum Abschluss kommt. Und das hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht, weil ich glaube, man hat gesehen, er kann es noch, er will es noch und er wird wahrscheinlich auch hoffentlich in den nächsten Spielen früher berücksichtigt werden, weil er so ein Spiel dann vielleicht auch irgendwie entscheiden kann. Und das freut mich auch für ihn, dass er wieder irgendwie, ja, jetzt vielleicht sich wieder langsam rantastet an den Kader, weil er war in der ersten Liga lange verletzt, ist dann kaum zum Zuge gekommen und auch jetzt zum Beginn der Zweitligasaison war in der Regel Proschwitz in der Startelf und nicht Salik und kam irgendwie nur als Joker. Das ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen. Ich meine, gut, für ihn reicht es, glaube ich, auch nicht für 90 Minuten. Da ist er, glaube ich, auch nicht der Spielertyp für. Da ist er auch, irgendwie, also Laufen ist nicht so seine Stärke, aber er hat halt eine begnadete Technik. Und das sieht man, hat man gerade in der Szene sehr, sehr gut gesehen. Und ich glaube, dass man da irgendwie noch sehr gut von profitieren kann im Verlauf der Saison, wenn man ihn halt irgendwie richtig ins Spiel einbindet.
Genau, ich hätte ihn auch früher gebracht, also in der 60. wäre perfekt gewesen. Gerade so ein Spieler, der halt so variabel ist wie er und Technik hat, der kann da halt echt wirbeln. Und Proschwitz war nachher auch platt. Haben wir im Vorgespräch eben schon drüber gesprochen, vor der Aufzeichnung.
Genau, statt Proschwitz kam ja dann Lakic. Das war ja dann die erste Wahl als Stürmer, der dann eingewechselt wurde.
Genau, der hat sich dann nachher auch bewiesen in seinen anderen Fähigkeiten, die er hat. Hat dann seinen Ellbogen gegen Zierreis eingesetzt. Ob das jetzt, was man davon hält, keine Ahnung. Also ich finde, das macht man nicht, das ist unsportlich, ist auch vom Platz geflogen. Aber spiegelt so ein bisschen seine Unzufriedenheit in Paderborn wieder. Also richtig zum Zug kommt er da nicht, ne?
Ja, das wird, ich weiß es nicht. Also er ist halt, war jetzt auch verletzt am Anfang der Saison, hat dann vor 2-3 Wochen in den Lokalzeitungen gesagt, dass er wieder bereit ist, dass er auch wieder spielen möchte und wurde halt jetzt auch so wieder langsam herangeführt ans Spiel und auch an Einsatz und wurde eingewechselt und man sieht ja, okay, anscheinend ist da doch irgendwie Frust an irgendwelchen Ecken und Enden vorhanden und dann holt er sich in der Nachspielzeit eine rote Karte ab. Was gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir im Sturm wirklich sehr, sehr dünn besetzt sind, einfach ja, ein Riesenproblem ist. Also wir haben eigentlich nur 4 Stürmer im Kader, wovon halt ja die 3, die gespielt haben, Lakic, Salik und Proschwitz. Und dann gibt es halt noch Brasnic, aber der wurde am Freitag bei der U23 nach der ersten Halbzeit ausgewechselt, anscheinend leistungsbedingt. Das heißt, wir haben jetzt die nächsten 3 Spiele nur 2 Stürmer zur Verfügung, die zumindest einigermaßen auf dem Niveau spielen können. Und das ist schon nicht einfach zu handeln. Und dass dann Lakic dann irgendwie nach seiner, weiß nicht, Genesung dann auf die Idee kommt, sich mit so einer unnötigen Tätigkeit. Ich meine, es waren ja auch jetzt keine großen Emotionen im Spiel drin, dass man sagt, okay, da hat man irgendwie Verständnis, wenn einem da irgendwie mal die Sicherung durchbrennt. Aber das war eigentlich ein Spiel, was irgendwie schon aufs 0-0 hinauslief. Also es war ja so gut wie gelaufen. Warum er dann irgendwie noch da ausrastet und nicht in seinem Alter professionell genug ist, sich da irgendwie zusammenzureißen, das ist mir einfach unerklärlich. Und das, wie du schon meinst, das ist halt komplett unnötig und das, ja, war halt doch eine deutliche Schwächung für die nächsten Spiele.
Genau, gerade in dieser, du sprichst es an, für die nächsten Spiele, gerade in so einer sportlichen Situation sollte man da schon einen kühlen Kopf bewahren und sich halt im Dienst der Mannschaft stellen. Aber hat er nicht gemacht. Jetzt ist er, glaube ich, 3 Spiele gesperrt, ist es richtig?
Genau, ja. Heute kam die Meldung, dass er für 3 Spiele gesperrt wird und auch das Urteil vom Verein akzeptiert wurde.
Genau, also ist er jetzt 3 Spiele, steht nicht zur Verfügung. Das sind 3 Spiele, wo ihm auch Spielpraxis fehlen wird. Vielleicht sind das sogar 4 oder 5 Spiele, die dann fehlen wird, wo er halt nicht einsatzfähig ist. Und gerade nach einer Verletzung braucht man halt Spielpraxis. Und ich habe jetzt im Fernsehen nicht so wirklich gesehen, ob da jetzt Provokation von Zierreis ausging. Der ist eigentlich nicht der Spielertyp dafür. Und wie du halt gesagt hast, 90. Minute 0-0, da ist sowas eigentlich eher unnötig, sowas zu machen. Und das Spiel lebt jetzt auch nicht so von Aggressivität. Und ja, ich empfinde das als Quatsch. Wie hast du es im Stadion wahrgenommen? Hat man das gesehen? Oder?
Ich hab's quasi überhaupt nicht wahrgenommen. Also es war auch fernabseits des Balls irgendwie und ich habe mich eigentlich auf das Spiel konzentriert. Und dann höre ich nur halt von den Leuten neben mir, dass Larkic wohl rot gesehen hat. Keiner wusste genau warum und ob das überhaupt stimmt erstmal im ersten Moment, aber dann ist er halt irgendwann auch gegangen und man hat es dann auch auf der Tribüne halt eher zur Kenntnis genommen. Also man war jetzt irgendwie nicht auf den Schiedsrichter wütend, weil man dachte, oh mein Gott, was für eine furchtbare Entscheidung, weil man es erstmal nicht gesehen hat und weil man irgendwie auch nicht wusste, was passiert ist und es dann irgendwie doch ins, weiß nicht, Bild vielleicht passt, ich weiß es nicht, weil Larkic hat in Paderborn gefühlt einen sehr, sehr schweren Stand gehabt. Das war die einzige Verpflichtung, die wir uns in der Winterpause damals geholt hatten, als wir in der ersten Liga gespielt hatten, in der Hoffnung, dass er den Sturm nochmal ergänzt, dass man irgendwie die Klasse hält. Und er hat zwar ein paar Tore in der Zeit gemacht, aber so richtig etabliert in Paderborn ist er nicht. Und er ist, glaube ich, auch von den Zuschauern jetzt irgendwie auch kein Publikumsliebling. Also man mit solchen Aktionen, wird er hier auch nicht beliebter. Also das wird dann tendenziell, hat er dann eher einen schlechteren Stand. Und da wird irgendwie ein Stück weit vielleicht Unzufriedenheit mitspielen, aber darf es halt trotzdem nicht sein.
Genau, das war ja auch fast schon die letzte Szene im Spiel. Wir hatten danach noch einen Freistoß, bei diesem Freistoß fand ich die Variante ganz interessant, dass Schadkowski den Ball nach hinten legt und dann so wie ich da den Hammer rausholt. Da rutscht doch ein Fan das Herz in die Hose, wenn dann 91. oder 92. Minute, oder?
Ja, das gerade mit meinen Erfahrungen, die ich mit Pauli gemacht habe, die gefühlt immer in der letzten Minute noch ein verrücktes Tor zum Ausgleich oder zum Sieg schießen. Ja, in der Regel schon, in dem Fall irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, irgendwie, es wirkte für mich halt gegen Ende auf alle Fälle wie so ein klassisches 0-0, wo ich dachte, da treffen beide Mannschaften irgendwie nicht. Und vielleicht war man noch so ein bisschen paralysiert von der roten Karte, die man vor 2 Minuten gesehen hat und dachte nur, ja, okay, irgendwie lass es einfach vorbei sein, ist mir egal, was jetzt passiert. Und es ist ja auch zum Glück kein Tor gefallen, sonst hätte ich natürlich wieder gedacht, ja, typisch Pauli, aber so ist es auch gut, dass es dann am Ende 0-0 ausgegangen ist.
Und alles in allem kann man, glaube ich, sagen, dass das Ergebnis verdient ist. Erste Halbzeit waren wir besser. Zweite Halbzeit hattet ihr zwei Riesenchancen. Einmal Salik, einmal Proschwitz. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Punkteteilung da in Ordnung geht. Und ja, stimmst du mir dazu? Oder ja klar, du hättest lieber 3 Punkte mitgenommen. Darüber brauchen wir nicht reden.
Nee, ich stimme dir schon zu. Also ich würde sogar eher sagen, dass wenn, dann hätte es eher Pauli verdient, weil da einfach die Chancen auch ein bisschen hochkarätiger waren. Aber letztendlich kann man nicht sagen, dass irgendwer unverdient einen Punkt mitgenommen hat. Das ist, glaube ich, ein Ergebnis, mit dem irgendwie so alle Beteiligten erstmal sagen, ja okay, entsprechend des Spielverlaufs können wir das akzeptieren.
Ja, ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt die letzte Saison nochmal mit in Betracht zieht und die neue läuft noch nicht so lange. Die haben da halt gegen Abstieg gespielt und stehen jetzt da oben auf dem 3. Tabellenplatz, hätten auf dem 1. rutschen können und das ist schon irgendwie kurios und dann fahren wir halt zu Paderborn, die halt aus der Bundesliga abgestiegen sind und machen da halt das Spiel, das ist halt schon irgendwie schizophren, wobei man halt sagen muss, dass durch Eberlin halt, habe ich schon angesprochen, die Mannschaft extrem gefestigt wurde. Und aber im anderen Betracht des Gesamtpaketes bin ich mit diesem Ergebnis doch zufrieden und 0-0 in Paderborn völlig in Ordnung. So, jetzt geht's am Montag für euch nach Duisburg. Wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen. Ist kriegsentscheidend, ne? Für einen der beiden Trainer.
Davon gehe ich zumindest aus. Ja. Das ist ja das Topspiel, was sich alle gewünscht haben. Duisburg gegen Paderborn am Montagabend. 18. gegen 15., so wie man das haben möchte. Und ich glaube echt, also es ist so, nachdem heute die Meldung kam, dass beide Vereine keine Trainerdiskussion führen, also beide Vereine stehen zum Trainer, was mich bei Duisburg ein bisschen mehr überrascht als bei Paderborn, weil Duisburg noch gar keinen Sieg auf dem Konto hat. In Paderborn hat man irgendwie ja jetzt zumindest aus der englischen Woche 4 Punkte geholt, was den Trainer zumindest ein bisschen den Kopf gerettet hat, aber ich denke, dass jetzt kommenden Montag bei dem Spiel ja ein Trainer gehen muss, wenn die eigene Mannschaft verliert. Für Paderborn persönlich finde ich auch ein Unentschieden zu wenig. Man darf als Absteiger aus der ersten Liga, egal wie schlimm die Umstände sind, nicht gegen einen Aufsteiger aus der 3. Liga nicht punkten. Also man muss eigentlich gewinnen. Das ist eigentlich den einzigen Anspruch, den man haben muss. Und auch gerade in der Situation, in der sich Paderborn befindet, wenn man nicht gegen Duisburg gewinnt, gegen wen sonst? Also das gegen Fortuna Düsseldorf haben wir schon gewonnen. Die stehen bereits hinter uns in der Tabelle und dann bleibt halt nicht mehr viel übrig. Von daher gehe ich fest davon aus, dass man nächste Woche in der zweiten Liga mindestens eine Trainerentlassung sehen wird. Und die wird dann resultieren aus dem Spiel zwischen Duisburg und Paderborn.
Also ich sehe das genauso. Alles andere würde mich irgendwie wundern, gerade auf der Seite von Duisburg. Die Situation von dir kenne ich genauso gut, kenne ich umso besser. Die hatte ich letzte Saison auch. Wir standen auch da unten und ich hoffe nicht, dass es dir so ergeht oder euch so ergeht wie uns. Wir bleiben zu Hause, wir fahren nirgends hin, wir bleiben zu Hause und spielen gegen Sandhausen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Damit kennst du dich ja aus mit Sandhausen.
Richtig, ein 0-6, das tut zwar weh, aber es kann vorkommen zu Hause gegen Sandhausen.
Man kann zu Hause 0-6 gegen Sandhausen verlieren.
Genau.
Es ist nicht so schlimm, nein. Spaß beiseite. Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ob ihr da unten rauskommt, ob wir oben dran bleiben können, das wird interessant. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für das nach dem Spielgespräch. Ich denke, wir hören uns nochmal wieder bei dem nächsten Spiel, wo wir beide involviert sind. Das wird, denke ich, das Rückspiel sein am Millern-Tor. Und dann gucken wir mal, was wir da so schön zu besprechen haben, wie die sportliche Situation da aussieht. Vielen Dank erstmal, Stefan.
Bitte.
So, liebe Hörer, das war's. Ich empfehle euch schon mal hier dann die Folge mit Michael für das Sandhausen-Spiel und wünsche euch noch einen schönen Abend.